sollte so ein Weintagebuch schreiben.
Zukunft, ja, hier noch ja, eine Spalte.
Genau, und einfach sagen, ein Geschenk von dem oder ein Mitbringsel aus woher auch immer, weil dann, glaube ich, trinkst du den Wein nochmal anders, weil dann würde ich jetzt an dem Menschen nochmal denken, der mir den Wein geschenkt hat.
Willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und ich gehe in diesem Podcast gewissermaßen meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ich treffe verschiedenste Leute, wie der Name schon sagt, auf ein Glas Wein, alles andere. Und das ist das Schöne, die Stimmung und das Gespräch entstehen dann von ganz allein. Für das folgende Gespräch ging es nach Österreich, genauer gesagt nach Salzburg. Mein heutiger Gast, beziehungsweise war ich vielmehr Gast bei ihm, aber dazu im Podcast mehr, ist Roland Trettl. Roland ist in Bozen in Südtirol geboren und damit sogar in einer Weinregion aufgewachsen. Als Koch und damals rechte Hand von Eckhard Witzigmann hatte er Stationen in München und Mallorca, bevor er über 10 Jahre lang in dem von ihm geführten Restaurant Icarus mit Gastköchen aller Kontinente eines der aufregendsten Restaurantkonzepte der Welt realisiert hat. Darauf folgten diverse Kochbücher, Fernsehsendungen und nicht zuletzt während Corona seine erfolgreichen und täglichen Kochvideos auf seinem Instagram-Kanal. Ich wollte von Roland wissen, nach welchen Geschmacksrichtungen er beim Essen und beim Trinken immer wieder sucht, wann ihn die Begeisterung und der Wissensdurst beim Wein gepackt haben und warum das Thema Wein bei der Beliebtheit von Kochshow-Formaten noch immer eine so geringe Rolle spielt. Dem haben wir dann auch gleich entgegengewirkt und im Anschluss an unser Gespräch gemeinsam in der Showküche ausprobiert und erörtert, wie gut Original Wiener Schnitzel und Riesling harmonieren. Jetzt geht's aber rein ins Gespräch. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Freude beim Hören.
So, da wir heute ein Glas Wein trinken wollen, stehen wir jetzt im Weinkeller von Roland und suchen uns erstmal was aus, beziehungsweise du suchst was aus. Ich fand den Vorschlag nämlich sehr nett.
Ich dachte mir einfach, wenn du zu mir kommst, mich besuchst, mein Gast bist, dann finde ich es beschämend, wenn du einen Wein mitbringen musst.
Du bist der Erste. Nach wie vielen Folgen? 23.
Also wenn ich zu dir komme,
dann habe ich was kalt.
Dann hast du was kalt. Mhm. Und wenn du zu mir kommst, habe ich was kalt. Du gehst natürlich das Risiko ein, ja, dass ich was kalt gestellt habe, das dir vielleicht nicht schmeckt.
Gut, bei wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Weinklimaschränken habe ich jetzt wenig Sorge, dass ich nichts finde, was mir nicht schmeckt. Und ich habe ja auch, bin auf Nummer sicher gegangen und habe selbst nochmal 3 Flaschen gebracht. Aber lass uns doch mal ein bisschen schauen, was du überhaupt alles da hast, weil ich glaube, es gibt selten Spannenderes, als in Weinkellern von Privatleuten zu stöbern. Erzähl uns doch mal, was hier so landet.
Es landen Dinge, die ich trinke. Also ich habe mit dem Weintrinken eigentlich sehr spät begonnen, ja, weil ich durch dem, dass ich Koch bin, ein Konzept in Salzburg, deshalb bin ich auch in Salzburg, beginnen durfte, das weltweit einzigartig war und ich mich so auf die Kulinarik, auf das reine Essen konzentrieren durfte, musste, habe ich eigentlich nie Alkohol getrunken.
Also was ja aber auch schon ein Riesenbereich ist.
Ja, ich bin 11 Jahre unterwegs gewesen für diesen Hangar 7, habe Gastköche besucht weltweit und habe in all den geilen Restaurants, in denen ich weltweit war, nie Wein getrunken. Ich habe nie Wein getrunken.
Auch nicht in die Weinkarte geschaut?
Nicht mal, weil es mich nicht mal so groß interessiert hat. Weil ich einfach das, was ich an Kapazität brauchte, was das Essen anbelangt, nicht irgendwie mit Wein nochmal überladen wollte. Es war ein Schutz. Und ich weiß auch, wenn ich Wein trinke, währenddem, dass ich esse und mich konzentrieren muss auf das, was ich esse, weil ich es dann mit meinem Team wieder umsetzen muss, dann ist es respektlos dem Gastkoch gegenüber, weil ich nach dem dritten Gang einfach anfange, so ein bisschen laissez-faire zu werden, lässig, was ja das Schöne ist am Weintrinken auch, aber nicht, wenn ich arbeite. Ja. Und da bin ich ein Leben lang unglaublich streng mit mir selbst und bin respektvoll in dem Fall dem Gastkoch gegenüber und sage, es wird nicht getrunken.
Ist ja auch gut, Disziplin und Respekt, weil sowohl Kochen als auch Wein machen extremes Handwerk und schon auch Konzentration erfordert. Aber es ist nicht so romantisch, glaube ich, wie alle das immer darstellen.
Nee, es ist romantisch, wenn es nicht Arbeit ist.
Ja.
Also wenn ich jetzt nur genieße und wenn ich jetzt als Genussmensch zurückblicke auf all die Jahre und auf all die Reisen, die ich monatlich gemacht habe und überlege, wie viele Mega-Weine ich ausgelassen habe durch meine professionelle Denke, ärgere ich mich schon auch ab und zu insgeheim.
Aber eine Frage muss ich jetzt noch stellen, wie war das, wenn, ich meine, du warst ja weltweit unterwegs, hast dort mit den Köchen deren Restaurant, deren Philosophie, deren Gänge ohne Weinkarte durchgesehen und getestet sozusagen oder nicht getestet, sondern du wolltest ja erfahren, was da dahinter steckt. Wie war das, wenn, die waren ja dann hier, ne?
Die kamen dann
hierher. Welche Weine hat man dann getrunken?
Also ich habe dann schon die Sommeliers haben dann connected, also unser Sommelier im Hangar mit dem Sommelier in dem jeweiligen Restaurant und die haben dann die Weine einfach angepasst.
Was auch für ein Wahnsinnsaustausch und wie unfassbar schön für die Sommeliers.
Unfassbar. Ich hätte beides mitnehmen können, aber mir war es ehrlich gesagt einfach zu viel, weil wenn du monatlich immer wieder eine neue Küche, aber völlig neu kochst, auf neuen Geschirr, mit neuen Lebensmitteln, mit anderen Geschmäckern, dann wird das schon viel. Und es waren letztendlich dann doch fast 120 Gastköche, die ich bereist habe, die ich nachkochen durfte, die ich genießen durfte. Und wenn man sich vorstellt, wenn ich das alles noch getrunken hätte, dann
wären es noch mal mehr Eindrücke gewesen. Lass uns mal schauen. Also ich stehe eigentlich schon richtig, aber lass uns mal gucken, was insgesamt
Deutsch
hier. Genau. Deutsch. Wir haben ja den einen Wunsch, die Idee gehabt, dass es aus einem der 13 deutschen Anbaugebiete ist. Aber natürlich interessiert mich, was hier noch liegt.
Sehr viel Frankreich. Sehr viel Burgund, also hauptsächlich Burgund. Ich bin zum Burgunder Wein gekommen durch Freunden und da ging bei uns so ein bisschen eine neue Welt los. Das ist jetzt 5-6 Jahre her und seitdem hat mich das Thema gepackt und deshalb viel Frankreich, viel Burgund, viel Italien. Ich mag Spanien. Ja, und wir reden und wir reden und wir reden und wir werden in 2 Stunden hier noch reden.
Ja, das stimmt.
Wenn
und haben
wir uns
Wein
nicht irgendwie.
Okay, dann ich bin Gast und suche aus, dass. Also ich mach
wir
mal
machen
auf.
Mal auf, das sind die Weißen.
Also, dafür, dass du dich an den Riesling erst noch rantastest, bist du schon relativ gut bestückt.
Soll ich dir sagen, wie das geht? Ich glaube, ich habe dich das erste Mal bei Terroir und Adiletten gehört, ja, ein mega Podcast. Auch deshalb, weil ich viele Menschen sind abgeschreckt.
Ja.
Hemmschwelle, weil einfach zu viele Sommeliers auf unglaublich wichtig machen.
Ach, du meinst die Weinsprache und so, dass das
genau
einen gewissen Respekt darstellt.
Genau, und das geht verloren, ja, wenn ein Musiker, der null Ahnung hat, Ahnung haben möchte, ja, und der dem einfach auch keine Frage zu blöd ist.
Ja.
Und dieser Podcast ist super und auch wichtig für die Weinwelt. Und alles, was du hier siehst, ist nur hier.
Ach,
weil ich es bei Terroir und Adiletten mal gehört habe. Das meiste.
Das sind die Gäste von Terroir und Adiletten, ich
sehe
es. Wir lassen jetzt hier viel zu lange die Türe auf für den Kühlschrank wahrscheinlich. Nee, stimmt, wie lustig, es sind wirklich die Gäste von.
Ja, da, das hast du schon mal gesehen, da gibt es nur einen.
Okay, warum nicht? Ich finde es spannend.
Komm. Sehr entscheidungsfreudig.
Wir trinken jetzt Riesling. Ich will dich ja noch mehr in Richtung Riesling bringen.
Ja,
und
ja.
So, Premiere. Jetzt machen wir einen, ich finde schon sehr außergewöhnlichen Riesling. Ich bin gespannt, was du sagst. Prost. Ich freue mich, dass wir in Salzburg sind und leider viel zu kurz. Ich bin gestern angekommen, als es noch dunkel war und sehe jetzt viel zu wenig von der Stadt. Mein Traum wäre es ja mal, hier auf die Salzburger Festspiele zu gehen. Wann muss man Karten kaufen?
Jetzt.
Jetzt? Okay, dann müssen wir
jetzt im Oktober für August am besten.
Oh, okay.
Ich weiß nicht, ob das Programm jetzt schon raus ist, aber
okay.
Sie gehen doch Also es ist doch ein...
Sehr begehrt.
Ja, ich glaube für Klassikliebhaber weltweit ein Highlight, ja, die Salzburger Festspiele. Und sicher auch einer der Gründe, warum ich auch in Salzburg lebe. Nicht, weil ich die Klassik hier so liebe, aber weil ich diese Energie gerne habe, in einer Stadt zu leben, die kulturell so versiert ist.
Ich dachte jetzt, weil wer ein Pachelbel-Kanon als Klingelton hat, wenn man hier klingelt.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Es muss eine besondere Stimmung sein und vielleicht schaffe ich es mal.
Ich mag auch so die Menschen, die in solchen Sälen dann drinnen sitzen, ja, wie sie sich schön machen, wie sie stundenlang bei den Friseuren sind im Vorfeld und also dieses Ganze rundherum, wie beim Essen.
Es ist so, das Zelebrieren. Ja. Wir haben vorhin kurz um diese Szene, fand ich so schön, darüber gesprochen, dass ein Weinkeller einen so glücklich machen kann, dass es ein schönes Gefühl einfach ist, in einem Weinkeller zu sein und einfach mal die Schubladen aufzuziehen und manche Flaschen rauszuziehen, sich zu erinnern, das ist ja auch so ein Ding. Entweder, wo bekommt man sie her? Du hast dich vorhin jetzt gewundert, wie kommt die Flasche hierher? Wer hat die denn mal mitgebracht? Und bei manchen weiß man es, weil man sie selber irgendwo zu einem besonderen Anlass oder nach einem Event gekauft hat. Und das, finde ich, ist schon, dass dieses Zelebrieren macht schon einen großen Teil aus. Mhm. Es ist nicht nur, dass wir sie jetzt aufgemacht haben und sie trinken.
Definitiv, aber es tut einem fast leid, ja, wenn ich jetzt so bei der Flasche nicht weiß, woher sie kommt, wer hat sie gebracht. Und man sollte noch viel weiter gehen, man sollte Weintagebuch schreiben.
Herkunft, ja, hier noch eine Spalte.
Genau, und einfach sagen, ein Geschenk von dem oder ein Mitbringsel aus woher auch immer, weil dann, glaube ich, trinkst du den Wein nochmal anders, weil dann würde ich jetzt an dem Menschen nochmal denken, der mir den Wein geschenkt hat.
Ich finde das sehr schön inzwischen, wenn man Wein geschenkt bekommt, den Leuten, wenn man es dann irgendwann mal trinkt, eine Rückmeldung zu geben und schau mal, jetzt sitzen wir gerade mit der Familie zusammen und das war ein schöner Anlass und wir haben den Wein aufgemacht, den du mal mitgebracht hast. Wir haben die Leute nochmal so ein zweites Freuen, nachdem man das geschenkt hat und das finde ich eine schöne Geste irgendwie.
Ich überlege mal gerade, wie oft man sich wirklich freut, wenn man Weine geschenkt bekommt von Menschen, weil oft bekommst schon auch Weine, wo sagst, und du weißt, was ich immer mache? Ich habe so einen Respekt vor den Menschen, die unseren Müllweg fahren. Ich finde die Menschen grandios und ich denke mir immer, wie würde es aussehen auf dieser Welt, wenn es die Menschen nicht geben würde?
Ja, das stimmt.
Wenn dann ich Weine geschenkt bekomme, wo ich sage, ja, müsste ich jetzt nicht haben, aber ist sicher okay Wein, dann schenke ich den immer den Leuten. Ich stelle dann wieder mal 4 Flaschen raus und schreibe eine kleine Karte und bedanke mich und dann können die mitnehmen. Ich finde das einfach auch so anstrengend, dass man, wenn man Gast ist, immer was mitnehmen muss. Also ich bin asozial genug, ja, zu sagen, nein, ich bringe nichts mit, nur weil es vielleicht so verlangt wird. Weil der Gastgeber verlangt es eh oder die Gastgeberin verlangt es eh seltenst.
Nein, vor allem man lädt ja Leute ein als Gastgeberin oder Gastgeber, weil man die Leute umsorgen möchte und dann braucht es das im Grunde gar nicht. Aber es ist halt einfach es ist einfach so eine Geste, die sich etabliert hat.
Ja,
dass man,
und keiner und so macht sind sich halt Gedanken.
Manchmal auch die Weine, genau. Ja. Weil ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, einen Wein zu schenken beispielsweise zu einer Hochzeit oder zu einer Taufe oder so, wenn das dann der Geburtsjahrgang beispielsweise ist, dann ist da ja nochmal ein anderer, dann ist es nicht dieser Gestenwein.
Wenn du hier Gast bist, dann brauchst du nichts mitnehmen.
Deswegen trinken wir jetzt Riesling, den ich aussuchen durfte aus 2018.
Er schmeckt so völlig anders, als er riecht.
Ja.
Also ich erwarte mir, also ich habe natürlich diese Süße als allererstes im Geschmack. Und dann tut er schon auf und wird auch wahnsinnig interessant, aber ich rieche das nicht.
Aber er hat schon Druck und gleichzeitig ist er aber auch weich. Also dafür, dass Riesling ja immer spitz und Säure betont. Und er ist doch sehr, sehr weich und harmonisch, finde ich. Was sicherlich am Jahrgang liegt, weil 18 einfach warm war.
Was schmeckst du als allererstes?
Für mich war schon schon Frucht im Vordergrund, aber vielmehr war es die Textur, die mich überrascht hat für Riesling, weil ich tatsächlich finde, dass es jetzt gar nicht so, wenn du tatsächlich diesen burgundischen Stil magst, davon von der Textur gar nicht so weit entfernt ist.
Das Puttrige, ich sehe es immer als, als wie so ein bisschen so eine weiche, so eine zerlassene Butter.
Süßrahmbutter.
Ja. Ich bin mal, das ist, ich habe sowas so in der Art, glaube ich, noch nie getrunken. Das ist.
Ja, das ist häufig auch bei dem Weingut, dass es ein bisschen auf der Maische vergoren ist. Also, dass es dadurch einfach auch schon mal eine andere Textur und Struktur bekommt. Und es ist jetzt wunderschön zu trinken, gerade 18, muss man sagen.
Ja.
Also, ich bin sehr überrascht, aber.
Ich weiß nicht, was man essen sollte dazu. Ich glaube, dass viel gehen würde.
Ich glaube auch. Ich könnte da relativ viel drunter. Ich könnte mir das sogar zum Schnitzel vorstellen.
Ja, ja. Ich bin ein guter Gastgeber und es wird danach noch Wiener Schnitzel geben und wir werden es ausprobieren.
Wir probieren.
Wir lassen vielleicht einen kleinen Schluck hinten und probieren es dann wirklich mit dem Wiener Schnitzel aus, weil ich dieses Butterschmalz, wo das Wiener Schnitzel dann rausgebacken wird, glaube ich, sehr gut passt.
Glaube ich auch. Ich habe ja tatsächlich 3 Rieslinge eingepackt. Ich wusste nicht, was du kochen wirst, aber wir starten heute das Wiener Schnitzel-Riesling-Experiment und freue mich, wenn wir das nachher ausprobieren. Meine Idee war ja, dass wenn tatsächlich, ich weiß nicht, ist es tatsächlich noch so typisch, dass man Preiselbeeren, ist es beim Wiener Schnitzel
unbedingt.
Auch? Unbedingt. Ja, ich liebe das auch dazu. Weil die sind ja auch so süßlich sauer und ich glaube, dass das sind so Sachen, die man auch in dem Wein wiederfindet und dass das gut passen könnte. Bin sehr gespannt.
Preiselbeeren passen super. Was ich nie verstehe, sind diese Sardellen.
Aber nur eine,
auf oder? Der Zitrone drauf, ja.
Stimmt.
Keine Ahnung, warum.
Aber wenn wir bei salzig, süße und so weiter sind, wie gut kannst du aus deiner Vorliebe von dem, was du isst, ableiten, was du gerne trinkst? Im Sinne von, weil ich zum Beispiel jemand bin, der schon als Kind immer lieber sauer als süß gegessen hat. Sauerkraut und so weiter fand ich immer besser als irgendwelche süßen Desserts oder sonst irgendwas. Früchte, wenn sie so ein bisschen unreifer sind und auch die entsprechende Säure haben. Und dieses Säure-Salzige mündet bei mir halt wirklich komplett im Riesling, weil es ja oft so mineralisch, salzig, Druck hat, dann die Säure so stark ist. Gibt es sowas bei dir, dass du sagst, das sind meine Geschmackstypen?
Voll, aber du hast die alle genannt. Nur, und da versteht mich auch keiner und ich verstehe mich vielleicht irgendwann auch selbst nicht mehr, dass ich da nicht an Riesling denke. Ich verstehe das mit der Säure, aber du hast immer noch diese Süße dazu. Die kann ich nicht abschalten. Und ich bin auch sehr säurebetont. Säure und Salz sind die Dinge, die ich bis an die Grenze nach oben spielen kann. Das wird auch viel zu wenig genützt in der Küche. Die Menschen würzen ja viel zu wenig. Und mit Salz würzen kannst du dann richtig, wenn du die Säure an der Seite richtig einsetzt auch. Also die zwei Dinge sind das perfekte Match. Und kein Gericht ohne Butter. Butter, Olivenöl, Leindotteröl, die ganzen genialen Öle, die es gibt, ja. Oder auch tierische Fette, alles mega. Und ich, für mich, bin mehr beim Burgunder. Weil der Burgunder für mich was Salziges hat, die Säure. Und es hat bei ganz vielen Burgunder, wo ich rieche ich diese flüssige Butter. Deshalb ist es mein Wein. Und natürlich kommt es von meiner Vorliebe, wenn wir über Kulinarik sprechen, die in erster Linie aus dem Essen stammt. Und die Süße verstehe ich am allerwenigsten. Ich verstehe Bitternis, super. Ich verstehe Schärfe sehr gut, wenn sie nicht die Grenze überschreitet. Ich verstehe Süße am allerwenigsten bei Essen. Ich will immer mehr lernen und will bloß nie stillstehen.
Aber ich bedauere gerade fast ein bisschen, dass ich dir nicht so einen staubtrockenen 21er Riesling, der nämlich, glaube ich, das total treffen würde, so Salzigkeit am Anschlag und Säure am Anschlag. Das müssen wir nachholen.
Ich trinke meistens Riesling zum Sushi und lerne Riesling dadurch kennen. Und ich zwinge mich, weil ich sage, Menschen wie du, ganz viele Menschen, die Ahnung vom Wein haben, ich sage, ihr seid die Menschen, auf die man schaut, wenn es um Ahnung geht. Ihr werdet ja nicht alle völlig bescheuert sein, ja, und sagen, dass Riesling so toll ist. Ja, und das mich ärgert es fast, dass ich es nicht fühle. Und dann zwinge ich mich dazu, so gut wie möglich nur noch Riesling zu trinken. Ich muss es lernen.
Übung macht den Meister. Ja. Also so platt, aber das ist wirklich, je mehr man von einer Rebsorte trinkt, desto mehr kann man sie zuordnen, desto besser versteht man deren Hauptcharakter. Und er kann ja dennoch so unterschiedlich sein, wie wir jetzt sehen.
Ja, ne? Ja. Ich höre von allen dasselbe. Wenn sie Riesling nicht mögen, dann mögen sie Riesling wegen der Säure nicht. Und ich sage immer, ich habe damit kein Problem. Ich liebe die Säure. Mhm. Ich habe eher das Problem mit Säure im Zusammenspiel mit dieser Süße, die ich doch immer wieder schmecke. Und das ist mein Ding.
Ja. Ja, das ist total spannend, weil ich habe jetzt natürlich keine prozentualen Zahlen parat, aber ich würde schon behaupten, dass in Deutschland der Riesling größtenteils trocken ist.
Kann ich was anderes holen auch
im Vergleich? Ja, natürlich, gerne.
Weil
aber wir halten fest, dass das gar nicht so schlecht war.
Nein, oder? Nein, nein. Ich finde den, es ist eine gewaltige Hassliebe gerade. Mhm. Ich rieche was Wildes und das mag ich sehr. Hab's im Mund und hab als allererstes was Liebliches. Und das ist für mich so dieser Sprung, mit dem ich am Anfang nicht klarkomme.
Ich bin gespannt, was du holst.
Ja, also wir haben uns jetzt...
Genau, wir haben jetzt uns entschieden, einen zweiten Riesling aufzumachen. Wieder aus der Pfalz und doch ganz anders.
20 Saumagen.
Richtig, genau.
Ich finde immer so spannend bei diesen ganzen Wein. Was?
Mir gefällt der sehr gut.
Ich habe gerade. Man hat es leider nicht gesehen. Ja, es war gerade ein Feuerwerk über Therese. Also, oh.
Tut mir leid, ich habe gerade auch schon vorgetrunken sozusagen.
Ich habe jetzt auch getrunken, das finde ich richtig geil.
Das ist auch sehr schön.
Das ist.
Die sind grundunterschiedlich.
Ne, völlig. Witzigerweise ist bei dem trinke ich und denke direkt an ein Gericht, wo er dazu passt. Und das brauche ich bei dem nicht. Ja. Ob gut oder schlecht, sei dahingestellt. Zum Wiener Schnitzel.
Passt der besser. Ja.
Und den trinke ich aber jetzt so.
Ja.
Den kann ich so trinken.
Spannenderweise ist der Wildere, der Erste, jetzt der mehr in sich ruht. Während der Andere, er ist halt jünger, muss man auch dazu sagen. Ich finde spannend, wie unterschiedlich sie einfach sind und zeigt die Facetten des Rieslings. Aber wenn es die Säure und Salzigkeit angeht, die wir ja beide offenbar so gerne mögen, dann ist das natürlich auch ein sehr schönes Beispiel.
Der Saumagen, das ist so ein... Wie so ein neunjähriges Kind, ja, was vielleicht einen Hauch zu viel Süßigkeiten gegessen hat.
Und ein bisschen aufgedreht.
Und völlig aufgedreht ist.
Ja. Ja, aber das mag ich halt insgesamt an dieser Rebsorte, dass sie so unterschiedlich sein kann, dass sie mich nie langweilen wird. Ich habe mich gefragt, nachdem du ja viel im Fernsehen bist und so weiter und ja Kochsendungen oder allein jetzt auch dir zuzugucken, wie du hier zu Hause kochst und deine Videos machst, aber ich so dran hängen bleibe. Warum gucken wir so gerne jemandem beim Kochen zu und warum sind deswegen auch Kochsendungen so erfolgreich? Warum gelingt es uns nicht mit dem Wein? Weißt du, wie? Also ich vermisse häufig den Wein in Sendungen und so weiter, aber meine Erklärung ist, die Leute können ja nicht mitschmecken am Ende und ich bereite ihnen jetzt nicht so zu, wie ich ein ganzes Gericht zubereite. Ich sehe halt am Ende oft jetzt ein helleres Gelb im Glas und irgendeine Weinflasche. Da kann ich am Etikett noch ganz viel Facetten gucken, aber sonst nicht so viel. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es halt deswegen einfach nicht so interessant, auch für die Fernsehproduktionen und so weiter Wein.
Ich verstehe den Grund, ich gebe da aber auch eine Antwort.
Okay.
Wir überleben ohne Wein. Wir überleben aber nicht ohne Essen. Und wir überleben nicht ohne Liebe. Weil die Liebe im Idealfall sorgt für die Fortpflanzung und das Essen ist unser Treibstoff. Alles andere ist Genuss. Ob es Musik ist, ob es Literatur ist, ob es Kunst ist, es ist egal. Ja. Wir brauchen das nicht zum Überleben, aber wir brauchen die Liebe und das Essen zum Überleben. Und das ist in allen unserer Köpfen fest verankert.
Ich warte immer noch trotzdem auf das Format, in dem Wein, weil ich mir ja denke, mal in Produktion von Wein auf Weingüter, in Weinberge, in Weinländer zu gucken, wäre ja auch so spannend.
Ja,
Ja. Ich gebe es nicht auf.
Nee, gebe es nicht auf. Und ich habe dir nur versucht, eine Antwort zu geben. Und es gibt sicher viele Antworten. Ja. Und vielleicht ist eine Antwort darauf, auch wenn du siehst, ich als einer, der hier 8 Weinkühlschränke voll mit Weinen hat und es bereut und schon überlegt, ob man Bagger holen lässt und wirklich
doch noch einen Keller baut.
In die Tiefe gräbt. Mich fasziniert dieses Thema Wein. Mhm. Und trotzdem, wenn ich jetzt Wein vergleiche mit Essen, jedes Gericht, aus wie vielen verschiedenen Grundlebensmitteln du Dinge zaubern kannst, das ist schon zum Zeigen spannender.
Ja.
Wenn du von einem 5-Gang-Menü sprichst, überleg dir, was du alles hier am Tisch liegen hast, diese Vielfalt an Dingen. Und wir sind beim Wein einfach nur bei der Traube als Grundlebensmittel. Es bleibt dabei. Mhm. Klar, Boden, Menschen, die dahinter stecken, Fässer, Lagerung, wie du arbeitest, verstehe ich alles. Mhm. Aber es ist und bleibt eine Traube. Es bleibt diese Frucht, aus der faszinierenderweise so viele verschiedene Dinger gemacht werden.
Das verstehe ich. Das ist einfach ansehnlicher. Und man hat bei jedem einzelnen Leben, ich weiß, eine Karotte, eine Tomate, eine Aubergine, immer habe ich ein Geschmacksbild im Kopf. Mhm. Während beim Wein, ich viele wahrscheinlich einfach nur das Geschmacksbild Wein im Kopf haben. Oder wenn, dann noch so ein bisschen zuordnen können. Also deswegen, ich glaube, vom Verständnis sind wir ganz nah beieinander. Mhm. Es ist nur spannend, weil du natürlich als Koch die Sachen nochmal anders siehst, weil für mich, wenn ich in einem Restaurant bin und ein beispielsweise 4- oder 5-Gang-Menü habe und 4 oder 5 Weine habe, dann kann ein Wein mindestens genauso beeindrucken wie der Gang. Wir haben ganz schön Ausflug gemacht, aber ich finde es spannend, weil ich mich wirklich einfach schon wirklich lange gefragt habe. Ich glaube, das perfekte Format müsste halt nicht nur dieses Glas zeigen, sondern es müsste die Persönlichkeiten zeigen. Und die Orte, an denen uns gewachsen ist, weil da, ganz ehrlich, hier auch wieder, weiß ich, wie viele Formate, so Touri-Formate, Reisen im funktioniert immer. Und das in Weinländer würde auch funktionieren. Und auch die Persönlichkeiten, Porträts vorzustellen von Winzerinnen und Winzer, so wie es auch in dem Podcast ist, die können ja so viele Geschichten erzählen. Und ich glaube, das gehört ja alles dazu.
Ich höre mal diese Menschen gerne an. Mhm. Weil sie was haben, das ich nicht habe und das ich nie hatte und mir wahnsinnig schwer tue. Irgendwo sind sie doch alle gleich. Bei den meisten Weinmachern steht ein elterlicher Betrieb dahinter. Und dann kommt diese Geduld dazu, die ich beneide. Mhm. Und ich höre sie mir deshalb auch so gerne an, weil ich sage, ich kann nicht warten. Denke mir, Leute, ihr langweilt mich. Und auf der anderen Seite beneide ich sie.
Ihr beruhigt mich auch.
Ja, ihr beruhigt mich so. Und ich würde mir so wünschen, dass ich was von euch habe. Einfach Vertrauen.
Ja, das ist sehr viel Vertrauen, was wir da trinken.
Ja. Du musst ja vertrauen. Was bringt es, wenn ich einen geilen Sommer habe und der September ist völlig verregnet?
Jahrgang 2022.
Ja. Und du musst ja ruhig bleiben, sonst kriegst du ihn nach 2 Jahren definitiv vom Burnout. Deshalb auch diese Wertschätzung diesen Menschen gegenüber. Aber es ist halt immer so, ich sehe immer die verschiedensten Seiten.
Da sind wir jetzt auch tief eingetaucht. Das finde ich schön.
Mhm. Ja, wir haben uns ganz schön
Wir haben uns ganz schön verloren.
Gerade, ja.
Jetzt hast du dich als Koch, würde ich jetzt mal behaupten, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, sehr frei gemacht. Frei gemacht von Bewertungen, von Testern, von Kritikern. Wie ist es beim Wein? Guckst du danach Bewertungen, nach Punkten? Wie lange hat es gedauert, sich frei zu machen?
Das ist ganz ein arges Thema, weil ich wirklich einer der Köche bin, der sagt, die ganze Kulinarik macht sich zu sehr abhängig von einem Michelin, von einem 50 Best, von den ganzen Typen, die uns bewerten. Ja, weil wir sind die Macht als Gastronomen und nicht sie. Weil sie brauchen uns definitiv mehr, als dass wir sie brauchen. Wir brauchen sie, weil wir, spreche immer noch als Koch in dem Fall, wenn ich wir sage, einfach nicht den Zusammenhalt haben und stark genug sein sind und sie deshalb brauchen. Also für mich war keine Bewertung, kein Stern, irgendeine Ehre. Ich weiß, ich muss Dinge machen. Wenn ich die erreichen will, muss ich Dinge machen, wo ich mir nicht mehr treu bin. Ich denke jetzt als Koch, wenn ich jetzt als Mensch, der Weine sammelt und Wein und einfach in dieses Thema neu einsteigt, ertappe ich mich voll. Und schau auf den Scheiß. Wissend,
spannend,
dass ich es für mich selbst nie mehr zulassen würde, dass man mich bewertet. Wenn ich sehe, okay, Barker 99, dann nehme ich ihn extra nicht.
So rum?
So auch. Aber ich schaue trotzdem drauf und ich lasse mich doch beeinflussen. Es ist dann aber schon, dass ich einfach durch meine Sturheit sage, nein.
Okay, jetzt, ich war gerade, dass du dann sagst, wenn er gut bewertet ist in XY, dann hat das ja schon mal was zu heißen. Mhm. Aber du sagst eher, dann nehme ich ihn mit Absicht nicht.
Das ist so eine, einmal nehme ich ihn, einmal nehme ich ihn nicht. Ja. Aber wo ich mich sehr wohl erwische, und das ist völlig bescheuert, er muss teuer sein. Beim Wein ist es für mich, weil ich mich einfach so ein bisschen lost fühle,
dass der Preis
der einzige Anhaltspunkt.
Ist.
Das ist für mich die Orientierung.
Ich verstehe das.
Und es muss irgendwo einen Grund geben, außer wenn ich jetzt auf Burgunderweine gehe, dann weiß ich auch, ja, es ist völlig überdreht. Ja. Aber wenn ich jetzt auf einen Riesling, auf einen deutschen Riesling gehe, dann muss es für mich schon einen Grund geben, warum einer 15 Euro kostet und warum einer dann 120 Euro kostet. Ja. Wenn er jetzt 1.000 Euro kostet, dann stelle ich es dann auch in Frage.
In Frage. Ja. Mhm. Aber ich verstehe das und ich glaube, da bist du gar nicht allein, dass der Preis schon auch eine Orientierung ist. Und gewissermaßen ist es ja auch gar nicht so schlecht, weil ich mir denke, was heute aus Handarbeit erzeugt, in beispielsweise schwierigen Lagen, Leute angemessen bezahlen willst, die dafür arbeiten und dann auch noch alles möglichst nachhaltig machen möchtest, sodass es die Umwelt nicht so stark beeinflusst, dann muss es seinen Preis haben. Und ich glaube, da sind wir eher in der Wahrnehmung und im Bewusstsein noch deutlich drunter zu dem, was es eigentlich kosten müsste. Hat ja auch mit dem zu tun, Wertschätzung von Lebensmitteln, von Fleisch, Fisch, auch Gemüse und so weiter. Weil wenn ich möchte, dass es unter fairen und guten Bedingungen erzeugt ist und naturnah, dann muss ich halt einfach einen gewissen Preis bezahlen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland, ich weiß nicht, in Österreich wird es ähnlich sein, sind wir da ja schon noch sehr im Vergleich zu anderen Ländern eher hinterher. Findest du nicht?
Definitiv. Also ich finde das.
Deswegen ist der Preis eine Orientierung, es ist einfach so.
Ja. Also ich glaube auch nicht, dass die Deutschen es jemals schaffen. Dorthin zu kommen, wo die Italiener immer schon sind, wo die Franzosen immer schon sind, wo die Spanier sind. Das ist einfach die Wichtigkeit von Dingen, die eigentlich unwichtig sind, steht in der Rangliste einfach zu weit vorne. Und mir ist halt wichtig, dass das Essen gut ist und nicht, dass das Auto am Samstag sauber ist.
Ja, ja. Ich glaube, das ist auch tendenziell eigentlich der bessere Weg. Ja. Jetzt haben wir so viel über gefühlt so meine Leidenschaft gesprochen. Lass uns nochmal in deine Leidenschaft ins Kochen gehen, was du unheimlich gerne machst, was man ja aber heute, wenn ich jetzt sagen wollen würde, wir gehen zu Roland Trettl essen, nur machen kann, indem ich mich zum Podcast einlade. Ich kann ja jetzt nicht in, ich kann ja nicht in irgendein Restaurant gehen und deine Signature-Dishes probieren. Wie ist es für dich, nicht diese Restaurant-Anlaufstelle zu haben, die einem Koch auch immer so zugeschrieben wird?
Das ist der größte Traum, der in Erfüllung ging.
Okay.
Also ich brauche kein Restaurant, das ich mich identifizieren kann, um das ich mich präsentieren kann. Ich kann mich auf vielen anderen Wegen präsentieren. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich es nicht mehr machen muss. Mhm. Ich darf es machen. Und wenn ich hier im Kitchen Club, ja, da koche ich ja dann noch ab und zu mal. Aber ich koche, wenn ich das möchte und nicht, wenn Gäste es möchten. Es ist eine Absprache, ein Zusammensein auf Augenhöhe. Und das ist in der Gastronomie sehr häufig nicht so. Und das lasse ich hier auch nicht mehr zu. Weil egal, wie exklusiv hier ein Abend sein kann, die Menschen sind bei mir zu Hause. Und wenn es hier um Themen geht, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme, dann schmeiße ich den direkt raus. Und da habe ich im Restaurant immer mein Problem. Und dann muss ich...
Weil du weißt, da hängen Mitarbeiter dran, wir müssen es rein.
Der Gast ist König, ja, und der ganzen überhaupt nicht mehr meins. Und wenn hier, ich hatte auch schon mal einen Gast, hier sitzen 14 Leute und einer trinkt und einer wird halt besonders blöd und wird dann homophob und hat dann ein Problem, weil ein Mann einen anderen Mann liebt. Und damit kann ich nicht mehr leben. Und ich will so einen Menschen nicht in meinem Umfeld. Und der kann Geld bezahlen, wie viel er will. Ja. Den schmeiße ich raus. Und wenn er politisch in die rechte Richtung geht, dann hat er hier nichts zu suchen. Und das sind alles Dinge, die mich so glücklich machen, ja, dass ich es mir aussuchen kann. Dass du das entscheiden kannst. Dass ich entscheiden darf. Und es kommt hier kein Michelin-Tester. Es kommt keiner, der was... Ich sage immer, eine Gabel mal gerade halten kann, ohne dass er sich das Handgelenk bricht und dann über mich schreien darf. Es ist hier auch nicht erlaubt, Fotos zu machen, wenn man hier ist. Hier machst du keine Fotos. Es geht nichts nach draußen. Genießt den Moment. Ja. Also ich merke einfach, alles, was du machen willst oder was du machen darfst, das sind die schönen Dinge. Also wenn ich kochen muss, ja, weil es einfach mein Beruf ist, weil ich mich ernähre, weil ich meine Familie ernähre, dann... Ja, kann es nie, glaube ich, so gut werden, weil es einfach energetisch eine ganz andere Leichtigkeit hat, wenn ich es machen darf.
Und da gehört, ich glaube, so ehrlich müssen wir sein in der Gastronomie, weil ich schon behaupten würde, dass das, was du machen kannst, was ja so schön ist, dir die Freiheit zu nehmen, Leute rauszuschmeißen, die entsprechende politische Ansichten haben. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem Gastronomie sich politischer wandelt, indem sie mehr das wahrnimmt und vielleicht auch mehr Stellung bekennt.
Es geht nur gemeinsam.
Ja.
Ja, und wenn ich jetzt als Gastronom eigenständig hergehe und sage, ich lasse es mir nicht mehr gefallen, dass ich No-Shows in meinem Restaurant habe, weil ich den Gästen als Absage, Gastronom ja. erlaube, ja. dass er hier und in dem Restaurant gleichzeitig reservieren kann, weil ihm eh nichts passiert. Es gibt eine Veränderung. Ich habe das vor 6 Jahren in einem Buch schon geschrieben, ja, warum nicht Tickets verkauft werden in jedem Restaurant. Und egal, es muss
kommt
nicht
ja
nur...
Kommt immer mehr.
Kommt immer mehr, aber wie langsam. Warum erst jetzt? Also warum nicht schon vor 20 Jahren? Weil ich behaupte mal, eine Theorie, wir hätten nicht so viele Probleme in der Gastronomie, Mitarbeiter zu finden, wenn wir schlauer gewesen wären und wenn der Zusammenhalt ein stärkerer gewesen wäre und wir das den Gästen nie erlaubt hätten, wenn wir gemeinsam teurer geworden wären. Mhm. Wir sind viel zu günstig, immer noch. Mhm. Wir waren immer zu billig. Wir lassen ihnen alles zu. Wir haben No-Shows, wo wir wissen, an dem Abend verdiene ich kein Geld mehr. Was heißt, ich kann den Mitarbeiter, dem Wichtigsten, auch nicht mehr so entlohnen, wie er sich verdient. Es wurde so viel falsch gemacht.
Ja.
Und jetzt ist es vielleicht schon zu spät.
Ich glaube, zu spät will ich es nie nennen.
Nee,
sondern der Wandel hat ja auch was Gutes. Und,
ich denke, dass die Denke, die Einstellung des Gastes eine andere werden wird. Also einfach muss ja. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass alles teurer wird und dass die Qualität der Mitarbeiter schlechter wird.
Das ist das Bittere.
Genau. Willst du es haben, nimm es und sonst bleib daheim.
Ja. Dabei ist es so was Schönes, ne? Gastgeber zu sein. Und was gibt es Schöneres, als Gast zu sein und du fühlst dich so richtig wohl und umsorgt und die Person hat das, was sie macht, einfach richtig drauf. Und damit meine ich nicht, dass sie dir von links oder rechts einschenkt oder dass sie dir ohne zu tropfen einschenkt, sondern dass du dich einfach von der Atmosphäre sehr wohl fühlst.
Du hast mich gerade angesprochen, weil ich hier getopft habe.
Ja, hast du. Und ich finde, du bist dennoch ein guter Gastgeber. Abschließend müssen wir jetzt nur noch klären. Links oder rechts?
Nee, müssen wir nicht.
Ja?
Nee.
Ich glaube, wir müssen nicht bewerten, dem würde ich jetzt so viele Punkte geben und dem würde ich so viele Punkte geben, sondern einfach, was trifft mehr meinen Geschmack, weil es ist ja immer subjektiv.
Ja, ne? Und deshalb hat beides was Schönes. Einmal das Essen, einmal die Leichtigkeit und deshalb belassen wir, dass es beide tolle Weine sind und das zeigt uns auch, wie unterschiedlich so ein Wein sein kann, obwohl er nur aus einer Traube gewonnen wird.
Es ist ja nur eine Traube, so wie du es gesagt hast. Roland, vielen Dank. Es war wirklich außergewöhnlich, muss ich sagen. Und danke für deine Einladung. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Obwohl du doch eigentlich mein Gast bist.
Sehr gerne.
Das war Auf ein Glas Wein mit Roland Rettel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr beim nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.